Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Büter und Fares Abunay.
Eine neue Folge vom Adi-Podcast, heute mit dem Thema Refluxprobleme nach Schlauchmagenoperation. Einige Patienten beschweren sich nach einer Schlauchmagen-OP über Refluxbeschwerden. Passiert das häufiger, Marco?
Ja, das ist eine durchaus häufigere Beobachtung, die wir jetzt mit zunehmender Erfahrung mit der Schlauchmagenoperation machen. Ich war erst letzte Woche auf einem Expertenmeeting in Ludwigsburg in Deutschland und da sind die Kollegen sogar so weit gegangen, dass sie den Schlauchmagen jetzt als refluxive Prozedur bezeichnet haben. Also eine Operation, die das Entstehen von Sodbrennen fördert. Statistisch, wenn man den Zahlen so glauben kann, betrifft das etwa die Hälfte bis etwas mehr als die Hälfte der Patienten, die sich einer Schlauchmagenoperation unterziehen und vorher nicht an Sodbrennen gelitten haben, die dann Sodbrennen entwickeln.
Okay, du führst das Gespräch heute in dem Podcast mit Dr. Med Andreas Thalheimer. Er ist leitender Oberarzt bei dir im Spital in Männedorf und leitet da auch das Refluxzentrum. Er ist aber auch schon lange ein guter Freund von dir. Wie lange kennt ihr euch und wo habt ihr euch kennengelernt?
Ah, Andreas kenne ich seit 20 Jahren. Andreas war damals junger Assistenzarzt auf meiner ersten Abteilung in Würzburg, in der Uniklinik in Würzburg, als ich als Student noch meine Pflicht 4 Monate auf der Chirurgie absolviert habe. Da haben wir uns kennengelernt, haben schon damals viel Spaß und viel Freude miteinander gehabt. Und Andreas war damals maßgeblich daran beteiligt, dass ich mich für die Chirurgie entschieden habe. Ursprünglich, jetzt verrate ich ein Geheimnis, wollte ich nämlich Kardiologe werden. Ich hatte auch schon eine Stelle auf der Kardiologie in Würzburg mit Auslandsaufenthalt und allem Pipapo. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich habe diesen Schritt nie bereut.
Warum hast du dich auf der Suche nach einem leitenden Oberarzt für Andreas entschieden? Was zeichnet ihn aus?
Ja, Andreas kennt mich in- und auswendig. Der ist wie ein Bruder für mich. Gerade wenn man als junger Chefarzt so eine neue Rolle annimmt und dann auch noch an 2 verschiedenen Standorten aktiv ist, also an der Uni und im Spital Männedorf, dann braucht man ein Backup, einen Stellvertreter, dem man blind vertrauen kann, der den Mut hat, dir auch zu sagen, wenn du einen Fehler machst, den du jederzeit zur Beratung hinzuziehen kannst und auf dessen Urteil du 24 Stunden, 7 Tage die Woche dich 100% verlassen kannst. Und genau das ist Andi für mich.
Andreas ist aber auch an beiden Standorten aktiv, also am USZ und im Männedorf, oder?
Ja, das ist richtig. Ja, auch er ist zu 20% am Unispital in Zürich akkreditiert und wird auch da operieren oder operiert auch da und ist dort vor allen Dingen auch in der Sprechstunde aktiv.
Er war früher in Bad Aibling. Ich habe ihn damals kennengelernt bei meiner Recherche zu dem Ratgeber Schlank durch OP. Jetzt ist er in der Schweiz. Hat sich Andreas gut eingelebt in der Schweiz?
Ja, das hat er sicher. Also ich frage ihn natürlich immer wieder, wie geht's dir? Ich bin natürlich besorgt und fühle mich ein Stück weit auch verantwortlich dafür, dass er gut integriert wird und seinen Schritt natürlich nicht bereut. Aber er hat mir, sag ich mal, bei meinen regelmäßigen Anfragen, ob dann wohl auch alles in Ordnung ist, glaubhaft versichert, dass er den Schritt zu keiner Art und Weise bereut und wirklich froh und glücklich darüber ist, diese neue Erfahrung machen zu dürfen und den Schritt dazu gemacht zu haben. Also tipptopp eingelebt.
Gut, das freut mich. Dann geht es jetzt zum Gespräch mit dir und Andreas Thalheimer. Und unseren Zuhörern wünsche ich dabei viel Spaß und ein paar gute Informationen.
Ja, vielen Dank.
Ja, schönen guten Morgen, Andreas. Schön, dass es jetzt endlich geklappt hat mit unserem Podcast. Heute geht's um Reflux. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht zum Beginn unserer Unterhaltung einfach mal erklären, was überhaupt Reflux ist?
Ja, hallo Marco, freue mich, mal dabei zu sein. Zu deiner Frage, was ist Reflux? Unter Reflux verstehen wir eigentlich primär mal ganz einfach gesprochen das Zurückschwappen von einer Flüssigkeit in ein anderes Organ beziehungsweise in einen anderen Körperteil. Das, um was es heute ja geht, ist der sogenannte gastroösophageale Reflux, also das Zurückschwappen von Magensäure in die Speiseröhre. Das ist das, was wir unter Reflux verstehen.
Wenn man jetzt durch die Homepages all dieser Spitäler und Kliniken sich durcharbeitet, dann ist ja häufig auch die Rede von der Refluxkrankheit. Was ist das denn genau?
Also bis zu einem gewissen Umfang ist Reflux eine ganz normale Reaktion des Körpers auf zum Beispiel sehr fettige Nahrung, vielleicht auch zu viel Nahrung und so weiter und so weiter. Reflux an sich bedeutet nicht automatisch schon, dass das einen großen Krankheitswert hat. Wenn allerdings dann Symptome auftreten, dann sprechen wir von einer Refluxkrankheit. Grundsätzlich unterscheiden wir bei Patienten mit einem Reflux zwischen den sogenannten typischen Symptomen und den sogenannten atypischen Symptomen. Und das, was in der Bevölkerung und bei euch draußen an den Geräten ja am bekanntesten ist, ist das Sodbrennen. Das ist das ganz typische Symptom eines Reflux. Das heißt, brennendes Gefühl hinter dem Brustbein, das vom Magen, also vom Oberbauch, fast bis zum Hals hoch gespürt werden kann. Das ist ein ganz klassisches Symptom eines Refluxes und dann spricht man auch von einer Refluxkrankheit.
Gibt es denn noch andere Symptome, die auftreten können? Und wenn ja, ist die Anzahl der Symptome bzw. die Intensität der Symptome immer stark ausgeprägt?
Also zum letzteren Teil deiner Frage, Marco, die Intensität ist nicht immer super stark ausgeprägt. Es gibt durchaus Leute, die haben ganz, ganz geringe Symptome und man sieht dann in der Magenspiegelung, die irgendwann mal durchgeführt wird, vielleicht sogar kräftige Veränderungen, die sich überhaupt nicht mit den Symptomen oder der Intensität der Symptome in Einklang bringen lassen. Andere Symptome außer dem schon genannten Sodbrennen ist zum Beispiel das Hochwürgen von Nahrungsmitteln, das Gefühl, schlecht schlucken zu können. Es gibt auch ein paar, wie ich vorhin schon gesagt habe, atypische Symptome. Chronischer Husten gehört dazu, Räuspern, das Gefühl, ein Kratzen im Hals zu haben. Oder auch, und das ist häufig vielen gar nicht so ganz klar, Veränderungen am Zahnfleisch, Parodontose, Karies, auch Mundgeruch, das können Symptome eines Refluxes sein. Und das gehört, wenn es vorliegt, zumindest mal professionell abgeklärt.
Gibt es denn spezielle Risikofaktoren für die Entwicklung von Reflux bzw. der Refluxkrankheit? Und wenn ich es schon habe, was sorgt denn dafür, dass die Erkrankung auch weiter fortschreitet?
Also Risikofaktoren, das heißt ganz bestimmte Gegebenheiten, die dafür sorgen, dass man vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einen Reflux erleidet, sind einige bekannt. Dazu gehört zum einen der Zwerchfellbruch. Das ist ein sicherlich klar definierter Risikofaktor. Zwerchfellbruch bedeutet, dass die Öffnung am Zwerchfell, durch die Speiseröhre nach unten geht und in den Magen dann ja letztlich übergeht, dass diese Öffnung im Zwerchfell erweitert ist, ganz ähnlich wie bei einem Leistenbruch oder einem Nabelbruch, und ein Teil des Magens, nämlich der Übergang zwischen Speiseröhre und Magen, nach oben rutscht Richtung Brustkorb. Dadurch wird der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen so verändert und so in seiner Funktion beeinträchtigt, dass das ein klassischer Risikofaktor für die Entwicklung einer Refluxkrankheit ist. Weiterhin, und das interessiert sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, ist ganz klar und bekannt, Übergewicht bzw. Adipositas ein klarer Risikofaktor für die Entwicklung eines Refluxes.
Haben denn alle Leute mit einem Zwerchfellbruch automatisch dann auch gleich Reflux?
Nein. Es bedeutet nicht, dass wenn du einen Zwerchfellbruch hast, automatisch Reflux hast. Und es bedeutet auch nicht, dass alle, die Reflux haben, automatisch einen Zwerchfellbruch haben. Aber die Assoziation, so nennen wir das, also die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Sachen gemeinsam auftreten, die ist klar gegeben, so dass wir also von einem Risikofaktor sprechen dürfen.
Und angenommen, ich bin jetzt einer dieser Patienten, die diese Symptome entwickeln, an wen muss ich mich da wenden? Was mache ich dann jetzt?
Der erste Schritt ist sicherlich, dass du erstmal zu einem Hausarzt gehst, zum Family Doctor quasi, der guckt sich das an, hört sich deine Geschichte an, fragt die klassischen Fragen nach, wann das auftritt, bei welchen Gegebenheiten das auftritt, ob es nachts mehr ist als tagsüber und so weiter und so weiter. Der allererste Schritt der Behandlung ist sogenannte symptomatische Behandlung. Das heißt, man soll erstmal rausfinden, ob es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die den Reflux erhöhen. Diese müssen dann halt idealerweise gemieden werden. Wir wissen, dass Nikotin, Koffein und auch Alkohol die Schließmuskelfunktion vom Speiseröhrenmagenübergang beeinträchtigen. Das bedeutet leider vielleicht für den einen oder anderen, dass auf diese Sachen, naja, zumindest abends verzichtet werden sollte, um zu vermeiden, dass in der Nacht im Liegen Magensaft in die Speiseröhre zurückschwappt. Das wäre so der allererste therapeutische, in Anführungsstrichen, Ansatz. Also ganz weit weg von OPs, Medikamenten und so weiter und so weiter. Wenn das nicht ausreicht, ist der allererste Schritt die Verordnung von Medikamenten.
Und wenn die Medikamente nicht helfen?
Ja, lass uns noch mal ganz kurz über die Medikamente sprechen. Die Medikamente haben die Aufgabe, die Magensäurenproduktion zu minimieren, reduzieren oder gänzlich aufzuheben. Das sind die sogenannten, und viele von euch nehmen die Medikamente ja auch selber, die sogenannten Protonenpumpenhemmer. Diese Medikamente werden eingenommen mit dem Zweck, die Magensäure zu reduzieren. Der Reflux verändert sich dadurch nicht. Die Flüssigkeit, die vom Magen hoch in die Speiseröhre schwappt, wird weiterhin hochschwappen, ist aber nicht mehr so sauer. Das heißt, die Magensäure selber wird geblockt und wenn das nicht mehr so sauer ist, dann tut es auch nicht mehr weh. Das ist die Idee von Protonenpumpenhemmern. Die Idee ist es einfach, diesen ständigen chemischen Reiz an der Speiseröhre dadurch zu unterbinden, dass das, was dann mit der Speiseröhre Kontakt hat, nicht mehr so aggressiv ist. Wenn ich jetzt dann die Frage nochmal aufgreifen darf, was denn ist, wenn die Medikamente erstmal nicht wirken, dann muss man mal kritisch überlegen, werden die Medikamente richtig eingenommen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Diese Protonenpumpenhemmer sollten im nüchternen Zustand idealerweise 30 Minuten vor der Nahrungsaufnahme eingenommen werden. Sonst wirken sie nämlich nicht gut. Zudem ist das dann auch eine Frage der Dosierung. Manchmal ist eine etwas höhere Dosierung nötig. Manchmal muss man solche Medikamente sogar zweimal am Tag geben. Also der allererste Schritt, wenn Medikamenten oder Tabletten erstmal nicht helfen, ist zu überprüfen, werden sie denn richtig eingenommen?
Gut, also vorausgesetzt, ich nehme sie jetzt richtig ein, so wie du gesagt hast, rechtzeitig vor dem Essen. Und am Anfang wirken sie auch, aber dann merke ich, ich brauche eine Tablette mehr. Das hilft mir dann wieder ein paar Wochen und Monate über die Runden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Wirkung meiner Medikamente lässt nach. Was ist dann der nächste Schritt? Was muss ich dann machen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, Marco, ist die eine. Die andere Wirkung ist, oder die andere Situation, wenn ich das so sagen darf, ist vielleicht, dass man gut mit den Medikamenten zurechtkommt, aber sie eigentlich nicht jahrelang, vielleicht sagen ein ganzes Leben lang nehmen will, die Tabletten absetzt und die Symptome kommen zurück. Auch das ist eine Situation, die wir sehr, sehr häufig sehen. Das ist Eine wichtige Situation, weil dann muss man mal reagieren und dann ist der Weg nicht mehr zum Hausarzt, sondern zu einem Magen-Darm-Spezialisten. Das sind die sogenannten Gastroenterologen, weil ein Gastroenterologe dann notwendigerweise eine Magenspiegelung in die Wege leitet. Der Sinn der Magenspiegelung ist es, zu sehen, wie die Schleimhaut an der Speiseröhre aussieht. Wir wollen sehen, ob ein Zwerchfellbruch vorliegt. Wir wollen sehen, wie der Magen innen aussieht. Und das ist der allererste Schritt dieser ganzen weiteren Diagnostik. Also Magenspiegelung.
Okay, da sehe ich jetzt also eine Entzündung der Speiseröhre. What's next?
Das stimmt, man sieht das dann, bestätigt natürlich das, was die Betroffenen eh schon berichtet haben. Und der allernächste Schritt ist es dann, wenn wirklich die ganze sogenannte konservative Therapie, also die Medikamententherapie ist optimiert und all diese Sachen, ist der nächste Schritt, dass man dann tatsächlich mal misst, ob eine Säurebelastung an der Speiseröhre vorliegt. Das heißt, schwappt tatsächlich Magensaft hoch an die Speiseröhre. Und das macht man mit so einer sogenannten Säuremessung, eine im Fachjargon pH-Metrie genannte Untersuchung, bei der ein kleiner Schlauch über die Nase, über die Speiseröhre in den Magen geschoben wird, wie so eine Magensonde. Und diese pH-Metrie misst 24 Stunden kontinuierlich, wie so ein Langzeit-EKG, die Säurebelastung in verschiedenen Höhen an der Speiseröhre, am Speiseröhrenmagenübergang, im Magen selbst und kann erstmalig dann wirklich objektivieren, wann tritt denn Säure, wohin auf, wie viel ist das? Und das lässt sich wunderbar messen. Und dann kann man sagen, okay, Leute, du hast jetzt einen nachweisbaren, messbaren Reflux, der behandlungsbedürftig ist.
Also verstehe ich das richtig, nur weil es sich anfühlt wie Reflux, heißt das noch lange nicht, dass ich auch tatsächlich Reflux habe. Und nur wenn meine Medikamente vielleicht nicht ansprechen, heißt das, was heißt denn das? Also ich muss es richtig gut diagnostizieren, bevor man überhaupt von Reflux sprechen kann. Ist das richtig?
Das ist völlig richtig. Reflux als Symptom bedeutet nicht, dass dieses Symptom auf dem krankhaften Zurückschwappen von Magensaft in die Speiseröhre beruht. Es gibt eine ganze Gruppe von Betroffenen, die berichten reflux-typische Symptome. Also Brennen, komisches Gefühl in der Speiseröhre, Mundgeruch und so weiter und so weiter. Bei denen ist aber trotz aller vielfältiger Untersuchungsmethoden kein Reflux nachweisbar. Und das sind auch typischerweise Patientinnen und Patienten, bei denen diese ganzen Protonenpumpenhemmer nicht sehr gut anschlagen. Hier sind möglicherweise Erkrankungen am Spiel, die wir vielleicht noch nicht gut kennen oder andere Probleme aus anderen Fachgebieten. Aber das muss man ganz klar differenzieren, weil wir rausfinden müssen, wer hat tatsächlich einen Reflux, also die typischen Symptome, die darauf basieren, dass Salzsäure aus dem Magen in die Speiseröhre schwappt. Weil diesen Betroffenen kann man dann auch chirurgisch sehr gut helfen.
Also ganz, ganz wichtig, dass sich der behandelnde Arzt sehr viel Zeit und Ruhe nimmt, die entsprechende Diagnostik auch durchzuführen, bevor er zu der Diagnose Reflux kommt. Jetzt heißt ja unsere Veranstaltung hier Adi-Podcast und nicht Reflux-Cast-Podcast. Das war jetzt ein bisschen konstruiert, aber natürlich ist Reflux für unsere Adipositas-Patienten häufig auch ein wichtiges Thema. Häufig vor der Operation schon, das hast du erwähnt. Aber jetzt haben wir es ja häufig auch damit zu tun, dass Patienten nach einer Schlauchmagenoperation zum Beispiel sehr häufig über Refluxbeschwerden klagen. Wie kommt das denn zustande?
Ja, das ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren deutlich in den Fokus der Betrachtung gerückt ist. Wir sehen in einer signifikanten, in einer sehr ausgeprägten Anzahl von Schlauchmagenpatienten nach einigen Monaten oder wenigen Jahren die Entwicklung eines Refluxproblems, das sie vorher nicht hatten.
Kannst du sagen, wie viele das etwas sind, so in Prozent?
Also so grob kann man davon ausgehen, dass etwa ein Drittel der Schlauchmagenpatienten, wenigstens ein Drittel, es gibt auch einige Studien, die gehen bis zu 50%, dass also ein Drittel bis die Hälfte aller Schlauchmagenpatienten nach der Operation irgendwann einmal einen signifikanten Reflux entwickeln. Die Ursache liegt aller Wahrscheinlichkeit nach daran, dass der Druck, physikalisch gesehen, der Druck in dem neu konstruierten Schlauchmagen erhöht ist und dadurch vermehrt die noch verbliebene Magensäure in Richtung Speiseröhre gedrückt wird. Anderer Grund, der mit in die Überlegung kommt, ist, dass durch die korrekte Anlage eines Schlauchmagens, also eines schmalen, schlanken Schlauches mit Resektion, also Entfernung des Restmagens, nahe an Speiseröhrenmagenübergang, dass dadurch auch möglicherweise mechanisch der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen beeinträchtigt wird. Das ist eine der Theorien, aber die Haupttheorie ist wahrscheinlich doch, dass zu viel Druck im Schlauchmagen ist oder der Druck im Schlauchmagen erhöht ist nach der Operation, ganz physiologisch, also ganz normal, und dass eine typische und wahrscheinlich gar nicht zu vermeidende Folge eines Schlauchmagens die Entwicklung einer Refluxkrankheit ist.
Du hast gesagt, 30% sind das Patienten, die schon Refluxsymptome vor der Schlauchmagenoperation hatten, oder sind das vollkommen neue Symptome?
Diese 30% ist die Gruppe der Patienten, bei der wir von einem sogenannten de novo Reflux ausgehen. Das bedeutet, schöner fachmännischer Begriff, de novo Reflux heißt, dass das Leute sind, die vorher keine Refluxprobleme hatten. Die haben keine Protonenpumpenhemmern genommen, keine Medikamente, keine sonstigen therapeutischen Notwendigkeiten gehabt, werden operiert und entwickeln dann neu einen Reflux. Das ist die Gruppe, von der ich gesprochen habe. Es gibt natürlich eine ganze Gruppe von Adipositas-Betroffenen, die vor einer Adipositas-chirurgischen Operation schon Reflux haben. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das in einem Adipositas-Zentrum vor der Operation miteinander besprochen werden muss.
Und mit dem Wissen von heute, ich meine, die Schlauchmagenoperation hat ja einen unvergleichlichen Siegeszug, sag ich mal, in der bariatrischen Szene erlebt. Ist mittlerweile die am häufigsten durchgeführte bariatrische Operation. Würdest du die Operation mit dem heutigen Wissen auch bei Patienten, die unter Refluxproblemen leiden, durchführen?
Also, soweit das in einer medizinischen Fragestellung möglich ist, würde ich mich jetzt mal hier festlegen und sagen, wenn es irgendwie zu vermeiden ist, würde ich bei einem Patienten, bei dem ein Reflux bekannt ist, keine Schlauchmagenoperation durchführen. Das ist ein klassischer und guter Grund, eine Magenbypass-Operation durchzuführen, weil durch die Anatomie nach einem Magenbypass automatisch auch die Refluxproblematik behoben sein sollte, zumindest in der Regel auch ist. Also nochmal, Patienten, die schon vor einer Adipositas-chirurgischen Operation eine Refluxproblematik haben, Sodbrennen, dauernde Entzündungen der Speiseröhre, die sollten definitiv aus unserem Empfinden keine Schlauchmagenoperation bekommen. Klar gibt es wie immer in der ganzen medizinischen Literatur und Datenlage auch Untersuchungen, die sagen, dass der Reflux tatsächlich gebessert wird nach einer Schlauchmagenoperation. Aber man muss mal ganz klar sagen, diese Datenlage entspricht nicht einer wirklich qualitativ gut durchgeführten Studie, die, es gibt auch in diesem Jahr hochrangig publizierte Übersichtsartikel, die eigentlich mittlerweile ganz klar darstellen, dass das Refluxproblem nach Schlauchmagen ein signifikantes und ein wichtiges ist.
Ja, wenn ich da ergänzend noch hinzufügen darf, dass der Herr Prager aus Wien und derzeitiger Präsident der europäischen IFSO ja da immer sagt, dass die Studien, die zeigen, dass Reflux nach Schlauchmagen auch besser wird, die Kurzzeitstudien sind. Wir haben allesamt nur kurze Nachbeobachtungszeiten. Und je länger die Nachbeobachtungszeit wird, wird auch der Effekt der Schlauchmagenoperation auf den Reflux immer schlechter. Wenn ich jetzt mal unser Gespräch bis hierhin so zusammenfasse, dann gehört eigentlich eine intensive Aufarbeitung der Reflux-Symptome bei der präoperativen Diagnostik eines adipösen Patienten, also inklusive Säuremessung unter Umständen und Endoskopie, auf jeden Fall dazu.
Es gehört auf jeden Fall dazu, dass immer eine Gastroskopie, also eine Magenspiegelung vor der Operation durchgeführt wird. Das ist in den Leitlinien so hinterlegt und aus meinem Wissen machen das auch wirklich alle vernünftigen und seriösen Adipositaszentren. Niemand wird euch am Magen operieren, ohne vorher eine Magenspiegelung durchgeführt zu haben. Die Frage, ob man jetzt vor einer Operation immer auch Säure messen sollte, also eine sogenannte pH-Metrie durchführt, ist sicherlich uneinheitlich. Sehr ambitionierte Zentren diskutieren das, ja. Wir im Adipositaszentrum Zürich, wir denken darüber auch nach, auch das stimmt. Aber der Aufwand ist erheblich und es ist natürlich auch eine Untersuchung, die, naja, sagen wir mal, eine gewisse Unannehmlichkeit für den Patienten und den Betroffenen nach sich zieht, weil alle, die Säuremessungen über sich ergehen lassen, haben so ein kleines Schläuchlein für 24 Stunden in der Nase, welches die Säure misst. Das ist jetzt ein bisschen unangenehmer als einfach nur Blut abnehmen und ein bisschen Ultraschall und Röntgenbilder machen. Aber wir sehen und lernen in den letzten Jahren, dass die Säurebelastung ein wichtiges Thema in der Adipositaschirurgie wird. Und wir hier denken sicherlich auch darüber nach, eine sogenannte Funktionsdiagnostik, also Säuremessung, vor einer Operation durchzuführen.
Jetzt haben wir ja viel über die Symptome gesprochen und die sind ja in allererster Linie unangenehm. Husten, Räuspern, schlechter Mundgeruch. Warum machen Mediziner sich denn so viel Sorgen, wenn man über Reflux spricht? Gibt es denn auch noch eine Dimension, die darüber hinausgeht?
Also wir wissen ja, dass in der Medizin die chronische Entzündung, und das sehen wir ja bei einer chronischen Refluxkrankheit, also die Entzündung des unteren Teils der Speiseröhre, dass eine chronische Entzündung über viele Jahre auch ein gewisses Potenzial hat, zu einer bösartigen Erkrankung zu werden, also zu einer Krebsentwicklung führen kann. Es ist klar, assoziiert, also es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der chronischen Entzündung der unteren Speiseröhre und der Entwicklung eines bösartigen Speiseröhrenkrebses im unteren Teil. Diese Symptomatik bzw. diese Assoziation, diese besteht ganz einfach. Und daher ist es wichtig, hier auch im Hinblick auf Kontrolluntersuchungen, also durchzuführende Gastroskopien, durchzuführende Magenspiegelung auf regelmäßiger Basis hinzuweisen und diese auch durchzuführen. Das ist zweifelsohne in den letzten Jahren etwas unterrepräsentiert und vernachlässigt worden. Aber wir sehen das auch bei unseren neuen Leitlinienempfehlungen, die auch in Deutschland publiziert wurden, dass eine regelmäßige endoskopische, also magenspiegelungsbasierte Nachsorge empfohlen ist.
Und was mache ich jetzt als Patient, der nach einer Schlauchmagenoperation Reflux-Symptome entwickelt hat?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das du dann als Patient mit einem Adipositas-Zentrum besprechen musst. Ich halte es für wichtig, dass die Adipositas-Zentren, also die Chirurgen, die Internisten, die Gastroenterologen, alle die in einem Adipositas-Zentrum zusammenarbeiten, sich dieser Problematik bewusst sind und Patienten mit einer Reflux-Problematik nach Schlauchmagen entsprechend diagnostizieren. Das heißt, es muss noch einmal eine Magenspiegelung gemacht werden. Es ist sicherlich sinnvoll, in diesen speziellen Fällen auf jeden Fall eine Säuremessung durchzuführen. Und wenn diese Problematik vorliegt, dann muss man diskutieren, ob eine Tablettentherapie mit den genannten Protonenpumpenhämmern dauerhaft durchgeführt wird, und zwar dann lebenslang, und oder eine entsprechende operative Therapie ja mit euch als Betroffenen dann besprochen wird.
Also es ist nicht so, dass automatisch alle Patienten mit Schlauchmagenoperationen und Reflux sich jetzt Sorgen machen müssen, dass sie alle operiert werden müssen.
Nein, zweifelsohne nicht. Die Protonenpumpenhämmertherapie ist ja eine gute Therapie. Sie hat eine sehr, sehr gute Refluxkontrolle. Das heißt, die Symptome werden sehr gut behoben. Man muss dann halt einfach so ein bisschen darauf achten, wie lange ist es notwendig, diese Therapie durchzuführen. Möglicherweise bessert sich der Reflux ja dann auch durch eine gewisse Gewichtskontrolle etc. etc. Also bitte die Message klar verstehen. Nicht jeder Schlauchmagenpatient, der jetzt Refluxproblematik hat, muss zwangsläufig umoperiert werden. Das ist nicht der Fall. Aber es ist wichtig, dass die Adipositas-Zentrums-Ärzte über die Problematik Bescheid wissen und die entsprechenden diagnostischen Schritte einleiten. Das ist zweifelsohne so.
Ich glaube, das war sehr hilfreich für unsere Hörer. Ich bedanke mich für das freundliche Gespräch, Andreas, und wünsche allen Hörern noch einen schönen Tag.